herzlich willkommen zur 805. Ausgabe des Sneak Pods. Wir besprechen heute für euch den Film Der Killer. Mit mir hier der Mann, der niemals vorbeischießt. Das ist Robert Krüger.
Ping, ping, ping. Ah nee, da schießt man rein.
Und sein Ziel ist Christoph Perner.
Guten Abend. Und der deutsche Tourist ist Stefan Giesbert.
Guten Abend.
Ja,
einen langen Kunstpaus, die natürlich gleich rausgeschnitten ist.
Das ist blöd, die sollte ja rein. Also eigentlich müsste jetzt noch jemand so erzählen, was er gerade denkt. So,
ich dachte, langsam. Ich versuche euch zurückzuholen zum Thema, indem ich sage, stick to the plan.
Genau.
Genau, bleib beim Plan.
Genau, auch in etwa diesem Ton, richtig. Und nicht zu schnell und nicht zu viel Inhalt. Nee, ich möchte gar nicht, möchte gar nicht loslästern. Der Stefan will vielleicht erst erzählen, um was es tatsächlich ging in dem Film.
Möchte er das?
Hm. Muss er wohl.
Ich glaube.
Ja, ja, gut. Also ich.
Stick to the plan. Don't take any chances.
Genau. Bleib halt beim Konzept, alle. Also, es fängt, wie man auch im Trailer schon sehen kann, an mit einem Profikiller, der sich verschießt sozusagen. Jedenfalls trifft er das Ziel nicht so, wie es sein sollte und wird dann von Unbekannten, / seinen Auftraggebern gejagt und seiner Familie wird was angetan und dann fängt er sich an zu rächen und sucht quasi die richtige Person, die ihn das antut, um das klar zu machen, dass das nicht so sein soll. Und fast ohne zu werten, redet eigentlich die ganze Zeit darüber, was er gerade denkt, wie du auch schon gesagt hast. Hm. Und ich muss sagen,
Im Gegensatz dazu redet halt sonst in dem Film fast niemand. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
Stimmt.
Oder?
Ja,
also,
gibt
also, ich glaub,
zwei
es
Dialoge, glaube ich.
Ja, genau. Zwei im ganzen Film, so mehr oder weniger.
Oder drei, wenn man das von dem Brutalo mitzählt.
Okay. Dolores, Brutalo, Dolores und der Anwalt sind irgendwie eins.
Ja.
Der Brutalo und Tilda Swinton.
Genau.
Und das war es schon so ziemlich. Also gut, am Ende der Auftraggeber noch. Also es gibt schon so ein paar, aber
ja, gibt ein paar,
es dauert zum Beispiel 15 Minuten, bis das erste Mal wirklich eine Figur was sagt. Wir hören zwar die ganze Zeit seinen inneren Monolog und sehen, was er so macht, aber bis die erste Person mal wirklich on screen was sagt, vergehen wirklich fast 20 Minuten. Also das ist echt krass.
Also was er macht, das ist schon beschönigend. Also was machen heißt... Genau, was machen heißt, er liegt da, bis ihn seine Uhr mit Piepsen weckt, er die Uhr ausstellt und dann nichts macht und einfach weiter da liegt auf diesem Tisch, auf dem er liegt.
Er guckt immer, ob seine Zielperson aufgetaucht ist, damit er nicht einschläft. Sleep Deprivation, genau. Er redet doch auch darüber, dass der...
Ja, natürlich redet er über alles.
Also sein innerer Monolog redet darüber.
Ja. In nicht gerade aufregender Stimme. Oh Mann.
Aber Michael Fassbender ist ja schon, also das Gesicht oder die, sagen wir mal, der spielt das schon toll. Du kannst ihm, der ist sehr expressiv im eigentlich sehr ausdruckslos sein. Fand ich zumindest. Ich hatte das Gefühl, ich kann ihn gerne lange angucken. Das funktioniert gut.
Ja,
hässlich ist der nicht.
Nee, ach, das meinte ich nicht, aber von mir aus auch das, ja.
Ja, er ist auch ein guter Schauspieler, klar, aber also das stimmt, wenn einen etwas an diesem Film ärgert oder langweilt oder nervt oder wie auch immer, dann, also mir ging es jedenfalls so, ich habe es nicht dem Schauspieler angelastet, weil klar war, nee, der soll das so spielen, der spielt das optimal, so wie das gespielt werden soll, sondern es ist im Endeffekt Regie und Drehbuch, die da am Zuschauer zerren. Ja.
Ich finde, das zeigt schon sehr effizient dieses, also er redet ja am Anfang in seinen Gedanken natürlich, wie gesagt, nur, hören ja seine innere Stimme die ganze Zeit, redet er ja schon darüber, was das so für ein Job ist, was man so für ein Typ sein muss, um Auftragskiller zu sein, und dass das oft auch sehr langweilig ist, und genau das sehen wir dann auch. Das
zeigt er, ja, genau.
Man muss aber auch gleichzeitig, muss man in dem Augenblick hochkonzentriert sein, aber man darf nicht aufgeregt sein, man muss ruhig sein, er guckt immer wieder seinen Puls an, also seine Pulsuhr ist ganz entscheidend.
Das mit dem Puls, das habe ich nicht so ganz kapiert, warum das so entscheidend ist. Also da lässt er sich eine gute Gelegenheit auf einen Schuss entgehen, um dann in einer wirklich bescheidenen Möglichkeit zu schießen, obwohl sein Puls, weil sein Puls dann niedrig ist, und dann schießt er halt daneben. Also,
nee, ich glaube,
das war schon dieser erste Schuss war schon großer Käse, oder?
Ich glaube, der ist abgerutscht oder sowas. Ich glaube, das war
nicht. Nö, die ist doch einfach rein, die ist doch reingetreten, die Domina. Die ist halt dazwischen getreten, weil sie halt auch viel zu nah war. Es gab halt vorher einen Haufen Möglichkeiten, wo da niemand dazwischen war und die Zielperson auch schon rumsaß. Also ich dachte so, schieß doch endlich, jetzt ist doch egal, ob dein Puls 100 ist. Mein Gott.
Vor allen Dingen, wenn man gesehen hat, er hat sich ja extra hingelegt.
Ja, wie ruhig der war.
Wie ruhig, wenn du durch das Scope geguckt hast und wenn man mal selber geschossen hat und weiß, was man manchmal so beim Schießen durch ein Scope oder über Kim und Korn, wie auch immer, was man da mitnimmt, so nach dem Motto, in Sachen Wackeligkeit so und dann doch ganz gut trifft, wenn man es ein bisschen kann.
Ja, und er hat ja nicht 2 Kilometer weit geschossen, gell?
Nee, eben. Er hat
über die Straße geschossen.
100 Meter oder so.
Eben. Ja, eben. Ja,
also und es war so unfassbar ruhig in diesem Scope. Also, wenn du das nicht triffst, wenn du da nicht in der Lage bist, also, okay. Aber gut, er schießt halt daneben.
Ja, aber dann ist halt diese initiale Aktion in dem Film ist schon Käse.
Ja.
Das war schon so ein bisschen.
Genau, und vor allem, das spricht halt, oder das steht so stark dem gegenüber, dass er so ultra penibel ist. Dass diese ganze Szene so ultra penibel aufgebaut wird.
Du bist der Beste der Besten der Besten.
Genau, du achtest auf alles, bist auf den Puls. Und dann machst du so einen scheiß Anfängerfehler. Also,
Oder war es Absicht?
Glaube ich nicht, oder? Hast du da irgendeinen Anhaltspunkt für?
Nee.
Keine Ahnung. Nicht wirklich. Nur wenn das, was dann hinten rauskommt, er hätte so haben wollen oder so aus irgendeinem Grund.
Ja gut, aber ich finde, man hätte das auch anders inszenieren können. Also wenn man jetzt die Prämisse hat für den Film, wir haben hier einen absolut methodisch kalt und berechnend vorgehenden Auftragskiller, der ansonsten in seinem Job unfassbar gut ist, deshalb offensichtlich auch unfassbar gut bezahlt wird, wenn man dann später sieht, wie er da so lebt. Und eigentlich immer gut vorbereitet ist und alles und dann halt so einen Fehler macht oder ihm ein Fehler unterläuft oder was schief geht im weitesten Sinne. Es ist ja auch nicht so wahnsinnig wichtig, ob er jetzt daneben schießt oder ob jemand noch dazwischen läuft oder also es ist ja für die ganze Sache im Grunde egal, das, was sich danach entspinnt sich, weil das schiefgegangen ist. Punkt. Und dann finde ich, hätte man den Teil wenigstens so inszenieren können, dass er nicht so unglaubwürdig rüberkommt irgendwie.
Ja, so ein offensichtlicher Fehler. Ja.
Ja.
Ja, und
vor allem, weil das mit dem Puls später auch nicht mehr so wahnsinnig wichtig ist. Ich meine, wir sehen nicht. Dann später nochmal irgendwann bei der Szene mit dem Typ, der den Hund hat, dass er da irgendwie sagt ihm sein Pulsding 120 und dann kommentiert er das irgendwie mit, er fängt dann wieder an, seine Regeln runterzubeten in seinem inneren Monolog und dann sagt er irgendwie, what happened to not giving a fuck oder so ähnlich. Also nach dem Motto, langsam fangen die Regeln an, also das bricht so ein bisschen auseinander. Er hat dann so diese persönliche Revenge-Geschichte am Laufen und da funktioniert das für ihn dann nicht mehr so. Er hat dann einmal, eine seiner Regeln ist auch kein Mitleid. Und das, da ringt er dann auch mal mit an verschiedenen Stellen und don't take sides und sowas alles und aber eben auch don't give a fuck. Und das scheint auch nicht mehr so einfach zu sein. Da ist er dann bei einer einfachen Szene, wo er irgendwie in einem Auto auf jemanden wartet bei 110 Puls. Und das wäre ihm früher auch nicht passiert.
Ja. Aber also insgesamt muss ich sagen, war die Story eigentlich auch schon ganz schön dünn, gell? Also Ja, das war schon straight erzählt, dass er da eben so eine Regel nach der anderen bricht, die er am Anfang einem lang und breit erklärt hat. Aber so ein bisschen egal war das schon. Also ja, gut, dann hat er halt mal Mitleiden, dann hat er halt mal einen höheren Puls. So what? Aber also die Story ist halt wirklich sehr schnell erzählt und haben wir auch schon ganz schön oft gesehen. Also ja, Killer schafft es nicht, seinen Dings zu erfüllen und ist deswegen selbst auf der Abschussliste, und um dem zu entgehen, muss er halt bis an den an die Wurzel seiner eigenen Institution zurück und jeden umlegen, der ihm auf dem Weg begegnet. Also das ist jetzt nicht so richtig neu, gell? Und ja, Fincher überstilisiert es halt ein bisschen und dadurch wird es halt gefinchert. Aber ich weiß ja nicht, so richtig gekriegt hat mich das nicht.
Ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Also ich fand den Anfang auch auf jeden Fall zu langsam. Also diese ganze Eröffnungssequenz bis zu dem ersten Schuss und die ist anstrengend, die soll uns diesen Charakter eben so hinzeichnen, aber mit 15 oder 18 Minuten fand ich die wirklich zu lang.
Ja.
Und dann fängt diese Verfolgungsjagd, wo man das schon das Gefühl hat, er ist so ein bisschen paranoid. Ja, also diese Flucht, das müsste doch eigentlich, das hätte dieselbe Flucht sein müssen, auch wenn das geklappt hätte. Ne? Wenn der Typ jetzt tot gewesen wäre, hätte er dieselbe Flucht hinlegen müssen. Vielleicht in ein anderes Zielland, das mag sein, aber er muss raus aus dem Haus, die Polizei wird da rumfahren und so weiter. Also es wird ja genau das Gleiche passieren, ob er jetzt getroffen hätte oder nicht, weil in dem Fall hat er ja nun die Prostituierte erschossen. Und da waren noch mehr Leute im Raum und jetzt, egal wer tot umfällt, danach wird da die Hölle losbrechen. Und da war dann so paranoid, guckt irgendwie die Socken von irgendeinem anderen Mann an, den er da irgendwie für einen Verfolger hält und traut sich nicht an den Schalter vom Ausreisesicherheitsbeamten und so. Also das waren alles so Sachen, wo ich dachte, so, normalerweise bist du so ultra cool und berechnet und dann fliegt dir hier ja alles weg.
Das war das erste Mal, dass es schiefgegangen ist und er ist überhaupt nicht gewöhnt. Und
ja, okay. Dann findet er irgendwann zu seinem Coolness-Ding zurück. Und dann fand ich es schon irgendwie schaubar, aber jetzt nicht. Also der bleibt nicht. Der ist, den werde ich relativ schnell wieder vergessen haben. Den kannst du so von dem, was er dir erzählt und wie interessant das so im Einzelnen ist, was da zu sehen ist, eigentlich dann auch in eine Linie mit den ganzen Liam Neeson-Filmen stellen. Da ist jetzt nicht so, oh, es ist ein Fincher. Also da erwartest du jetzt was
Besonderes. Das hab ich mir zwischendrin gedacht. So, das ist schon das, was der Bob aussucht, mit ein bisschen weniger Action. Und dafür mehr Gelaber.
Wobei diese eine Kampfszene mit dem Grobian in Florida, die ist schon sehr gut inszeniert und die ist
wuchtig. Ja, sieht alles toll aus. Ich hatte bei Fincher nur so seine alten Arbeiten im Hinterkopf, wo am Schluss dann nochmal so eine Wendung kommt. Ich habe die ganze Zeit so auf die Black Mirror-Wende am Schluss gewartet, so wow, jetzt gleich, pass auf, jetzt komm, du hast es nicht gesehen, keine Ahnung, was hätte kommen sollen. Ja, und dann kommt der Abspann. Und ich denke mir so,
Apropos der Grobian, wisst ihr, welche berühmte Rolle der gespielt hat noch, der Schauspieler?
Nee.
Und zwar, der hat den Sauron in der Herr der Ringe, die Gefährten, gespielt.
Oh, Sala Baker?
Ja.
Okay. Ich sehe es, ja. Interesting.
Der hat hier bei The Rookie auch mitgespielt, Christoph.
Echt?
In einer Folge, also taucht mal als Böse auf, irgendwie in der zweiten Staffel.
Naja.
Ja.
Und im Mandalorian hat er Stunts gemacht. Nicht im Mandalorian, im Bullet Train. Wie komme ich auf Mandalorian?
Mandalorian
hat er auch mitgespielt. Hat er irgendein Alien gespielt.
Apropos Bullet Train, Hauptrolle war ja eigentlich vorgesehen mit Brad Pitt, gell? Sollte ursprünglich mal Brad Pitt spielen und dann, als es zu Netflix kam, also es war ja ursprünglich kein Netflix-Film.
Du redest jetzt über Killer.
Über Killer, genau. Über diesen Film hier.
Weil in Bullet Train war ja.
Genau.
Also, hey, das war doch Brad Pitt, was, wie sollte.
Nee, aber hier war
ja, Brad Pitt. Hier sollte Brad Pitt. Ah, okay, verstehe.
Genau, aber dann, als es Netflix bekommen hat, wurde es zu Fassbender. Ich weiß nicht warum, aber. Ja.
Genau. Tilda Swinton hat hier noch eine Rolle einer Antagonistin, relativ gegen Ende des Films. Und sie ist tatsächlich eine, also viele von den anderen Antagonisten leben nicht so wahnsinnig lang, nachdem sie auf den Plan treten. Die sind, sieht man ein paar Mal, wie er sie beschattet, und danach sind sie dann relativ schnell tot nach vielleicht noch ein bisschen Gekämpfe oder kurzer Unterhaltung, werden sie dann relativ schnell entsorgt. Bei Tilda Swinton, die ist ja nun der zweite große Star in diesem Film, von den großen Namen her, sag ich mal, geht das ein bisschen länger. Die haben eine relativ ausgiebige Szene, wo sie sich unterhalten und geht danach auch noch ein bisschen weiter. Warum sie in der Szene, also sie trinken da übrigens Whisky, vielleicht ist das, vielleicht hätte ich darüber vorher nachdenken sollen, bevor ich meine Droge der Wahl geholt habe. aber sie erzählt irgendwie so ein...
Auf meine Gedanke, die so, da anfängt, so ein, über den Whisky zu reden.
So ein Bären-Sodomisten-Witz irgendwie in ausführlichster Länge.
Ganz alten Daddy-Joke, ja.
Ja, genau, wo ich auch dachte, so, was soll das denn jetzt? Also,
Hä? Das hatte so was Tarantino-haftes.
Weil es war so eine tolle Szene eigentlich, wie die da sitzen und diese Gefahr, so klassisch Waffe unterm Tisch und so. Kennt man alles, hat man alles schon tausendmal gesehen, kann man aber viel draus machen, wenn man so zwei gute Schauspieler hat, die sich gegenüber sitzen und einen Regisseur und Kameramensch, die Drehbuchautoren, die wissen, was sie tun, kann man da ja viel aus so einer Szene machen, auch wenn wir die schon hundertmal gesehen haben. Und dann erzählen wir einen Witz, wo ein Bär irgendwie Leute sodomiert. Ich
erzähl dann mal einen dreckigen Witz.
Ja, und so, hä? Okay.
Sehr gut.
Weiß nicht.
Nee, habe ich auch nicht verstanden, was das sollte. Vor allem, weil
ja. Und da hatte ich auch gedacht, dass die Auflösung am Ende, wie, ob er die entsorgt, wie er die entsorgt, wann und so weiter, dass da irgendwie mehr.
Aber der weiß ja nicht, dass die ein Star ist.
Ach so. Okay, ja. Dann
ja.
Yield my case.
Wir hängen immer noch so ein bisschen in der Luft. Wie hat euch denn gefallen? Christoph, möchtest du ihn feiern?
Nee, also nicht so richtig.
Das überrascht mich ja.
Mich hat er nicht sehr berührt. Also auch nicht negativ berührt. Es war mir sehr egal. Ich dachte nur immer so, okay. Das ist wahrscheinlich der schwächste Fincher, den ich je gesehen habe. Also der ist halt nicht, ja, der ist halt Stil, aber viel mehr auch nicht. Es ist eigentlich öde, aber tut nicht weh, und also was Schlimmeres kann man eigentlich nicht sagen über einen Film von so einem Dude. Es ist sehr belanglos. Ich fand es sehr belanglos.
Mir ging es da irgendwie anders, aber mit einem ähnlichen Ergebnis. Ich fand, als ich ihn geschaut habe, fand ich ihn schon irgendwie spannend und unterhaltsam. Und als ich dann am nächsten Tag nochmal drüber nachgedacht habe, habe ich mich eigentlich nur geärgert. Was ein Quatsch. Jetzt hat er mir 2,5 Stunden oder wie lange der ging, das Ohr abgekaut, hat mir irgendwelche Sachen erzählt, aber keine Charakterentwicklung gemacht, kein Stück weitergekommen, hat mir einen Liam Neeson-Film mit Fassbender gezeigt. Ich fand es dann im Nachhinein, also direkt nach dem Film dachte ich so, ach ja, gar nicht so schlecht, 7 Punkte. Mittlerweile vielleicht die Hälfte.
Ja, genau.
Also, nee, ich fand es wirklich, also vielleicht habe ich auch zu viel erwartet. Ja, ich habe viel erwartet, weil es ist jetzt halt nicht irgendwie ein dahergelaufener Regisseur, der irgendwie sonst nur Pipi-Kaka-Humor-Filme macht, sondern der macht ja schon ganz vernünftige Filme. Und dann sowas, das fand ich schon sehr enttäuschend.
Ja.
Und dieses Gelaber. Also dieses Geseier.
Immer wieder die gleichen Phrasen.
Ja, der erzählt ja wieder das Gleiche. Ich habe irgendwann gar nicht mehr richtig zugehört, aber so. Ich habe überlegt, ob ich es vielleicht lieber hätte gucken sollen, als ich auch Football geguckt habe, weil dann verpasse ich auch nichts. Also, nee. Sehr enttäuschend. Bob, ging es dir anders? Oder haben wir dir jetzt schon malig geredet?
Nee. Ich bin da schon eigentlich, so wie ich es gesagt habe, also wenn das jetzt, oder wie du eben auch meintest, so ein Liam Neeson-Film in anderem Gewand, also so, es ist ein Actionfilm, der zugegebenermaßen sehr verlabert daherkommt, der irgendwie kammerspielartig wirkt, obwohl er quer über die ganze Welt reist. Aber da wir immer nur bei dieser einen Person sind und
schiebst halt einfach nur eine andere Tafel dahinter.
Ja, dann genau.
Da auch wird Kammerspiel
nur so ein,
machen.
So ein anderer Backdrop reingekarrt ins Bild.
Genau, da laufen zwei Leute im Hintergrund, schieben irgendwas zur Seite. Fertig. Miami.
Dann
schiebst zur Seite. Irgendwie New York.
Auf der einen Seite fand ich es irgendwie interessant, mal die Figur, der wir folgen, nicht vorbehaltlos sozusagen zu dem Sympathieträger zu machen, zu dem wir ganz eindeutig halten. Das tun wir zwar, weil wir sehen auch, was Teile seiner Familie kriegen, da wird werden damit reingezogen und dann hat es für ihn eben so eine persönliche Note. Aber nichtsdestotrotz geht er auch sehr ruppig mit völlig Unschuldigen um. Und das würde halt so eine, zum Beispiel so eine Liam Neeson-Figur nicht machen. Also ich meine jetzt zum Beispiel den Taxifahrer. Mhm. Das sind so Sachen, das ist so, klar, das zeichnet einen eiskalten Killer, der relativ gefühllos kalkuliert, was ist der Outcome hier, wenn ich das eine oder das andere mache, und I don't give a fuck ist ja so sein wesentlicher Mantra, wenn man es auf einen Satz runterbrechen muss. Und das wird durchgezogen, von daher auch mal interessant, es so zu gucken. Aber es macht ihn halt nicht zu dem, was so eine Liam Neeson-Figur wäre, der irgendwas Ungerechtes angetan wird und die sich dann auf einem, sagen wir mal, zumindest so für das moralische Rahmenwerk eines solchen Actionfilms auf einem gerechtfertigten Rachefeldzug befindet und man relativ klar ist, wie man seine Sympathien zu verteilen hat. Und der dann eben irgendwie die Frau mit dem Kinderwagen, die noch über die Straße will, in der Verfolgungsjagd halt nicht umfahren würde. Also nicht, dass das jetzt hier passieren würde, aber so mal bildlich gesprochen. Und
ich musste gerade an die nackte Kanone-Szene mit dem Kinderwagen und auf der Treppe denken. Fantastisch.
Ja. Und trotzdem muss ich sagen, geht's mir wie Stefan. Während ich den geguckt habe, war ich gut unterhalten. Der war spannend. Am Anfang ein bisschen langatmig, aber dann wurde hinten raus, kam da Feuer rein. Speziell diese Kampfszene in Florida und mit dem Hund und so weiter. Das war so, da konnte man gucken, wie macht das und so weiter. Und es ist spannend. Und Tilda Swinton auch diese Szene gut und das mit der Umkleidekabine in diesem anderen Haus, wo er sich dann irgendwie noch die Karte kopiert und all diese ganzen Dinge. Also das war so, da war das ein Film so zum mit, aber wie du schon gesagt hast, Stefan, am Ende kommt kein großes Aha-Erlebnis, kommt kein Twist, es kommt keine große Revelation oder sowas und irgendwie am Ende, ich werde den so schnell vergessen haben und deshalb komme ich am Ende, wenn ich jetzt mal in die Punkte einsteige, auch nicht bei mehr als 6 raus oder so. Es war, für den Abend war es okay, aber darüber hinaus wird es nicht bleiben. Es wird keiner von diesen, oh, Fincher, wisst ihr noch, als wir The Killer gesehen haben, garantiert.
Ja, ja.
So, ja, so, oh, Fincher, oh, The Killer, haben wir den gesehen?
Ja, genau.
Keine Ahnung, mal unsere Folge hören.
Genau. Fincher, war das nicht auch der mit Killer ins Klo gegriffen hat?
Ja.
Ist auch interessant, wie Fincher deutsche Touristen sieht.
Ja.
Tragen immer solche Hüte. Und
Trenchcoats vor allen Dingen.
Trenchcoats, genau.
Ich fand teilweise war er dadurch ja fast auffälliger. Er sah
ja
so,
ja, ja.
Er sah wie verkleidet aus eigentlich.
Total.
Ich glaube, wo du gerade eben jetzt zweimal oder Christoph auch diese Kampfszene in Florida erwähnst, ich glaube, Kampfszenen sind für mich das, was für Christoph Autoverfolgungsjagden sind. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Wahrscheinlich habe ich was anderes gemacht und einfach gewartet, bis er mir erzählt, wer gewinnt. Und also in so einem Film, wenn noch 40 Minuten auf der Uhr sind, ist auch relativ klar, wer gewinnt. Deswegen, nicht mal die Kampfszene hat mich richtig erwischt. 3,5 Punkte, ja, die Hälfte von 7. Es war wirklich eine Enttäuschung. Es war wirklich, also ich habe mich da echt drauf gefreut und las ich auch gut an und sah gut aus. Und wie gesagt, Fincher haben wir auch.
Fincher gut.
Fincher schon gut. Aber das, also wenn es von Liam Neeson mit weniger Gelaber und so ähnlich gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich 6 unterhaltende Punkte gegeben oder so. Aber so. boah, wenn mir noch einer jetzt die nächsten 6 Wochen mit erlabert über den Film drüber kommt, der wird direkt abgewertet, der Film. Das hat mich echt maßlos, also richtig genervt. Christoph.
Ja. Ja, pf, ich, ja, ich nehme da nichts mit. Also es ist völlig belanglos für mich. Und dann kommt noch dazu, dass es halt Fincher ist, gell? Also der wird halt schon gemessen an seinen vorherigen oder an seinen früheren Filmen, die natürlich zum Teil auch, mag sein, nicht wahnsinnig überzeugend gealtert sind in ihren Aussagen. Ja, alles wie auch immer, aber die waren toll in Szene gesetzt. Und der hier ist echt lahm und ja, wenn das Stilmittel sein soll, was es ja auch wohl sein soll, dann ist es nicht das, was an mich geht. Ich nehme da nichts mit, ich gebe dem 2,5 Punkte. Obwohl er mich nicht wahnsinnig geärgert hat, aber es ist einfach vertane Zeit für mich.
Ja, vertun wir nicht weiter Zeit, um reden über den Film, reden wir über die Droge der Wahl. Es wurde Whisky getrunken, trinkt ja auch Whisky.
Ich habe natürlich hier Flight Whisky dabei, ist ja
gleich
klar.
Flight?
Ja, wie man es nimmt. Also ich habe einmal einen meiner Lieblingswhiskys oder einen meiner wirklich guten Whiskys, Artback Corry Reckon hier, an den werde ich mich auch vermehrt halten. Und die zweite Flasche, die ich hier habe, ist Wildschönauer Krautinger.
Ah!
Und das ist, ist kein Whisky, aber das ist abgefahrenes Zeug. Und ihr wisst das natürlich, das habe ich seit dem letzten Wochenende, weil wir am letzten Wochenende ein grandioses Podcaster-Gathering hatten bei uns. Oder bei dir, Stefan.
Ja, das war sehr
fein. Die Kollegen von Spätfilm, Wendeltreppe und
Kulturpessimisten
haben mir eine wunderbare Spirituose mitgebracht, die aus Rüben gemacht ist, also aus Rübenkraut. Deswegen Krautinger. Bei Krautinger würde ich erstmal an so ein Kräuterlikör denken, aber nein,
ja, es ist ein Sauerkrautbrand.
Es ist ich muss sagen, da ist es nicht so weit weg von. Es ist eine klare Spirituose, die halt nach Kohl schmeckt oder.
Ich finde trotzdem, die schmeckt nach Wurst oder Kassler oder sowas.
Ja,
also vielleicht
halt Mods Umami-mäßig. Krass, es ist so krass, es riecht nach Schwein, finde ich, riecht es auch so ein bisschen. Geil. Nee, aber war auch ein geiler Abend. Also auf diesem Weg hier, vielen Dank, liebe Kollegen und Freunde. Das war ein grandioser Abend. Ich werde lange daran zurückdenken. Und immer wenn ich Krautinger trinke, auf jeden Fall.
Ja, das war sehr schön. Ich war auch angemessen angeschickert, als ich zu Hause ankam. Irgendwann in der Nacht
wir waren,
um 2:30 oder so.
Wir waren alle angeschickert. Nicht alle so angeschickert wie Jan, aber
der mich versehentlich auf dem Heimweg, glaube ich, so eine der liebe Cousin, wie hat er es genannt? Hier Cousin ist gute Mische oder so ähnlich. Nochmal mitgegeben habe. Ja, vielleicht habe ich mich da ein bisschen verschätzt. Kann aber auch sein, dass ich vor Alkohol getrunken habe. Obwohl ich ja zwischendrin irgendwie 3/4 Stunde Pause machen musste. Weil eines der Kinder nicht schlafen wollte. Und
wollte einfach mit auf die Party.
Und am Ende ist es halt so ausgegangen. Ich habe eine 3/4 Stunde versucht, die zum Schlafen zu bringen. Und als sie mich dann um Mitternacht wieder so, ja Papa, und kann ich jetzt nochmal dein Handy gucken? Nee, kannst du nicht, du sollst schlafen, Kind. Und die war vorher 20 Minuten ruhig, hat ganz ruhig geatmet. Ich dachte so, okay, jetzt hast du, jetzt schläft sie. Papa, kann ich nochmal dein Handy gucken? Nein, du kannst nicht mein Handy gucken. Dann habe ich sie mit runtergenommen und dann musste sie mit auf der Party sein.
Was
hat sie auch ganz gut gemacht. Und später hat sie mit Christoph dann noch, als alle weg waren, hat sie mit Christoph noch in der Bar getanzt.
Ja, das war sehr süß. Im Arsch war die am nächsten Tag? Oder hat die dann
nicht,
bis 12?
Nicht mehr als wir, die hat auch weniger Alkohol getrunken.
Achso, ja, das stimmt.
Ja, also sie hat schon relativ lang geschlafen, gell?
Ja.
Also bis 8:30 oder so?
Ja, oder bis 8.
8:30. Ja, und dann zum Abend hin hast du halt schon gemerkt, dass sie mit war. Aber die hat halt keinen Mittagsschlaf gemacht. Aber ich hab's, also hast dann zum Abend hin hast du gemerkt, ich weiß nicht, wir waren noch unterwegs, sind dann nach Hause gekommen und haben irgendwie noch eine Kleinigkeit gegessen und dann habe ich sie, die Kinder um 18 Uhr ins Bett gebracht, was halt zu früh ist, auch für die Große, die war dann irgendwie, hab ich da noch 2 Stunden mit der verbracht, aber das war auch okay. Aber die lag halt um 17:45, ist die Ich hatte so umgezogen, habe gesagt, geh schon mal rüber, leg dich mal auf dein Bett, ich komme gleich und dann bringe ich euch ins Bett. Und als ich rübergekommen bin, hat sie schon geschlafen. Sie war aus. Und hat dann irgendwie, weiß nicht, 14 Stunden geschlafen, also bis 8 Uhr am nächsten Tag, die musste ein bisschen nachholen. Ja, aber die war nachts, als meine Frau, die ist ja dann noch später nach Hause gekommen, da waren wir schon im Bett, da hat die dann auch nochmal voll gequatscht. Also die war wirklich, die war wach einfach nachts.
Ja, Party mitgefeiert. Mit wie vielen Jahren? Mit 2.
Ja, bald schon 2,5.
Ah. Sehr gut.
Kann man schon mal nachts bei irgendwelchen Partys, alkoholschwangeren Partys mitmachen.
Ja, und ich fand es auch ganz gut. Sie hat dann immer wieder von der Frau mit den rosa Haaren erzählt. Die hat sie ja angetan.
Sehr gut. Bei mir gibt's, ist jetzt nicht wirklich passend zu diesem Film, aber ich sag mal, ich hebe jetzt mal mit meiner Wahl auf den deutschen Touristen ab und trinke Bier. Allerdings tatsächlich englisches. BrewDog Elvis Juice. Ein Grapefruit Infused IPA. Habe ich schon öfter hier in der Sendung getrunken. Mag ich sehr.
Ah, sehr gut. Ich habe von besagter Party vom Wochenende noch Limettensaft übrig gehabt. Und habe mir jetzt einfach einen Daiquiri gemacht mit diesem Pineapple-Rum. Mhm. Also es ist natürlich ein Rumsauer, ist kein Daiquiri.
Oh, das kannst du irgendwie mit der Dominikanischen Republik oder wo er da irgendwo war.
Ja, ja.
Irgendwie da passt das irgendwie so grob. Da ja. Wachsen sich ja irgendwie so Früchte. Oder auch nicht.
Ja, und auch einfach mit der Party. Ich finde das schon ein guter Grund. Und das ist einfach ein geiles Zeug.
Absolut. So, was haben wir als nächstes?
Weiter geht's. Auf
unserem Themenkatalog.
Black Mirror. Wir haben die fünfte Staffel, die fünfte Folge der dritten Staffel geguckt. Männer aus Stahl oder Men on Fire oder Under Fire oder Over Fire? Men
Against Fire.
Oh. Ist völlig egal. Sowohl der deutsche als auch der englische Titel passen nicht zum Inhalt.
Genau. Soll ich mal oder willst du, Christoph?
Sehr gerne.
Mach du ruhig. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, wie weit man da spoilern soll oder nicht. Also gebe ich dir jetzt erstmal die Entscheidung und
bestimmt wie dann. Das
okay, nö, also ich bin ja eher für Spoilern immer.
Ich glaube auch, dass man da so ein bisschen drüber reden muss. Ja, also klar. Wir begleiten einen jungen Rekruten, ist irgendwie bei der Armee, offensichtlich irgendwo in Dänemark im Einsatz. Aber das ist auch so ein bisschen irrelevant. Und er hatte wohl noch keinen Feindkontakt und seine ganzen Kameraden ziehen ihn so ein bisschen auf, dass es ja jetzt rausgeht und er jetzt auch mal irgendwie die Roaches erschießen muss, also die Schaben. Und am Anfang ist man wahrscheinlich etwas entsetzt darüber, wie sie da ihre Gegner entmenschlichen. Aber wenn wir dann die erste Begegnung sehen, dann hat es so ein bisschen Zombie-Film Anmutung. Denn diese Gegner, die sie da Roaches nennen, sind offensichtlich irgendwelche Mutanten. Und, oder nicht offensichtlich, sondern nur scheinbar irgendwelche Mutanten, die natürlich so von der äußerlichen Körperform Menschengestalt haben, aber irgendwie wild verzerrtes Gesicht mit irgendwie krassen Zähnen und so. Und die gehen dann auf sie los. Und sein erster Einsatz ist gleich ein großer Erfolg. Er macht gleich 2 Kills und landet danach dann auch beim Psychologen und beim Arzt. Allerdings nicht aus den Gründen, wie man jetzt vielleicht annehmen würde, dass ihn das irgendwie psychologisch mitgenommen hat, sondern weil sein Implantat, die haben so Implantate, die sie benutzen, um zu kommunizieren und irgendwie so können sie immer so Einblendungen, das ist so, ja, so ein Kommunikationsmittel so auf der ersten Ebene, die uns erklärt wird. Und das macht irgendwie Zicken, weil er ist irgendwie von so einem komischen Laserlicht von einem der Mutanten angeleuchtet worden und seitdem spinnt dieses Implantat ein bisschen. Und die finden aber bei den Untersuchungen nichts und schicken ihn dann auch noch in einen weiteren Einsatz. Und gut, dahinter will ich jetzt erstmal nicht weiter spoilern, da können wir jetzt überlegen, wie wir da weitermachen, aber das mal so erstmal der Inhalt, allerdings nur auf der ersten Ebene, sondern das eigentliche Thema, was da verhandelt wird, ist nämlich, was dieses Implantat eigentlich für eine Funktion hat. Und ich glaube, da muss man schon drüber reden, oder? Sonst kommen wir da nicht ran.
Ist ja auch so alt, also.
Ja, die Folge ist von 2016.
Ja. Ich muss sagen, du hast eben gesagt, am Anfang, du hast irgendwie, dass sie ihre Gegner so entmenschlichen und sie Kakerlaken nennen und so. Ich war total auf dem Starship Troopers Trip. Also von daher so.
Von Kakerlaken gesprochen,
ja. Ja, so. Ach,
ach, du gingst davon aus, dass wir eine Alien-Geschichte sehen?
Ja,
ja, ja, das ja, ging ich auch.
Total. Ja. Also wirklich okay, so, ja. Ja, Starship Troopers, das haben wir doch schon mal gesehen.
Ja.
Deswegen war ich dann auch zwischendrin mal kurz überrascht.
Okay.
Ja, dann, also wir spoilern so ein bisschen was.
Ja, wir spoilern es jetzt, oder? Also.
Okay, also springt weg. Warte,
genau. Die nächste Kapitelmarke ist House of Gucci, da kann man getrost hinspringen. Hoffe ich.
Genau.
Genau, also ja, dieses
Implantat. Wollen wir mal kurz ein Fazit, bevor wir wegspringen?
Achso. Die sind jetzt eh schon alle weg.
Die sind jetzt eh alle weg, okay.
Also dieses Implantat hat eigentlich die Funktion, genau das zu machen, nämlich den Gegner zu entmenschlichen, um die Kampfkraft der Truppe sozusagen zu erhöhen und denen die Feuerhemmung zu nehmen, weil das natürlich einfacher fällt, wenn der Gegner kein Mensch wie du und ich ist und irgendwie vielleicht irgendwie auch mitleiderregend ausschaut oder dich anguckt oder anwinselt oder sonst wie, weil der Kampf ja, psychologisch natürlich schwer ist für Soldaten, auf andere Menschen zu schießen, und das wird auch mit einem Buch begründet, was da zitiert wird, was es auch in, das Buch gibt es wirklich, auf dem basiert sozusagen diese Geschichte.
Weißt du da irgendwas über den Wahrheitsgehalt dieses Buchs? Also weil bei mir geht da einfach Bullshit-Radar an, was diese Behauptung angeht, weil wir halt gerade in letzter Vergangenheit, aber auch schon in größerer Vergangenheit gesehen haben oder es gerade sehen, dass halt diese Entmenschlichung des Feinds offensichtlich doch nicht so schwierig ist, auch ohne so ein Implantat. Also ja, denken wir an Butcher, denken wir an jetzt vor kurzem gerade Israel, und vieles andere.
Ist halt die Frage, ob du das mit dem Vorwissen so übst.
Somalia, wie auch immer, ja.
Ja, das ist ja eben, dieses Buch ist ja sehr alt. Und das sind sozusagen die Erkenntnisse daraus. Und die sind natürlich seit 50 Jahren Militärdoktrin. Das erklärt er ja am Schluss in seiner Ansprache, diese Kirby-Figur. Erklärt das ja auch, dass diese Zahlen sozusagen, also zum einen Training, ja, militärisches Training, um Abdrückhemmung quasi zu senken, ist geändert worden nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg. Und mittlerweile wird das so wie so Computerspiele trainiert, dass das einfach Automatismus ist, um diese Prozentzahlen, wie viele Leute abdrücken und schießen und dann auch treffen.
Ja, aber nicht nur Automatismus, sondern auch halt die bewusste verbale Entmenschlichung, ja, also dass die Ukrainer die Russen Orks nennen und genau. die Russen die Ukrainer Schweine, ja, das ist ja exakt dasselbe.
Natürlich, genau, das ist es. Und das ist auch, da gibt es auch Forschung drüber, dass das übrigens zu diesen Kriegsverbrechen, die wir sehen, auch einen Beitrag leistet. War auch neulich in hier Streitkräfte und Strategien ein Interview, die genau gesagt hat, dass diese Entmenschlichung des Gegners, die ist ein Problem. Also die ist für das Militär offensichtlich, vielleicht aus so einer rein militärisch-funktionalen Sicht, eine Sache, die Soldaten effizienter kämpfen lässt. Allerdings ist sie aus so einer humanitären Sicht ein Enabler von Kriegsverbrechen, weil es sind klar, ja, keine Menschen, und dann passieren halt so Sachen wie ein Bucher, ohne das jetzt irgendwie in Schutz nehmen zu wollen. Die Leute, die das machen, sind Kriegsverbrecher.
Verbrecher, ja klar.
Aber das ist nicht ganz ohne Wirkung. Das hat einen Anteil vielleicht daran, wie groß der ist. Das müssen andere Leute beurteilen. Aber und ja, insofern, das ich glaube, der Wahrheitsgehalt ist da schon irgendwo gegeben, ob der jetzt ist natürlich hier relativ verkürzt in 50 Minuten irgendwie auch ein bisschen eingedampft und jetzt hier eben auf Technik gemacht sozusagen. Was würde passieren, wenn, und das ist eben das, was das Implantat kann, dass es den Leuten quasi die Realität so nochmal so ein Layer drüber legt, und dann sehen die halt wirklich als Zombies. Und dann fällt es natürlich einfach, da mit dem Messer reinzuhacken wie ein Irrer.
Was ich hier eigentlich ganz ironisch finde, ist, dass hier ja Black Mirror eigentlich von einem positiveren Menschenbild ausgeht, als ich oder als es in Wirklichkeit ist. Also der Black Mirror tut ja hier so, als wenn die nicht durch die Computertechnik diesen Layer übergelegt bekommen würden, dass sie dann eben den Gegner nicht entmenschlichen würden und nicht töten würden oder nicht so leicht töten würden. Und das haben wir, wie gerade besprochen, sehen wir, dass das nicht so ist. Also dass diese Entmenschlichung auch ohne diese Computertechnik funktioniert. Also hier geht Black Mirror ja von einem positiveren Menschenbild ja, aus, als es in Wirklichkeit ist. Was
da würde ich jetzt
normalerweise genau andersrum ist.
Ja, da würde ich jetzt mitgehen, wenn mit Black Mirror hier nicht noch ein Layer drüber legen würde, nämlich dass hier Leute, die aus DNA-Analysegründen für minderwertig gehalten werden. Also es ist ja hier eher so eine Art
Genozid.
Es geht Genozid, genau. Also Wir bringen einfach irgendwie Leute mit Erbgut, was wir für, also so wie die Nazis so, ja, unwertes Leben in diese Richtung, wie die Nazis das definiert haben. So wird uns das hier erzählt, dass da einfach Leute aufgrund von euer Erbgut darf sich nicht weiter verbreiten und die bringen wir jetzt alle um. Und dann, damit die Soldaten das machen, weil sie im Grunde ja Zivilisten abknallen. Da gibt es ja gar keine anderen Kombattanten. Es gibt ja gar keinen Gegner in dem Sinne, sondern es gibt einfach nur eine Jagd auf das, was in dieser Gesellschaft von den Herrschenden als nicht lebenswert eingestuft worden ist. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es diesen Layer braucht. Wenn ich jetzt
Das haben wir doch bei IS und Hamas genauso gesehen, die eben Babys und Schwangere und was weiß ich was abgeschlachtet haben.
Weil die sich genauso indoktrinieren.
Weil sie religiös verbrämt
waren. Weil die so komplett verblendet sind. Aber wenn du jetzt einfach, sagen wir mal, der ukrainischen Armee als Gegner nicht die Russen, die unser Land wegnehmen, gibst, sondern denen sagst, hier, da, diese Omas da hinten, die müsst ihr jetzt alle mal ummachen. Ich glaube, dann sind die Prozentzahlen derer, die das machen, dann vielleicht doch andere, würde ich zumindest hoffen. Also da braucht es schon diese Art von Indoktrination, sei es jetzt religiös oder irgendwie über so eine gesellschaftliche Dauerbeschallung, die dann irgendwann nach 30 Jahren mal so oder nach 10 Jahren so reingebrannt ist, dass die Leute dann anfangen, so einen Quatsch auch wirklich zu machen und zu glauben, wie es bei den Nazis war. Und hier ist es halt einfach, ja? Du machst diesen Chip an und dann hast du nicht mal mehr sowas wie Post-Traumatic Stress Syndrome. Du kommst da von dem Kampf wieder und ist total happy. Ja, ich habe zwei Roaches niedergemacht, cool, ja, und alle feiern ihn dafür. Und er geht zum Psychiater und der fragt ihn irgendwie noch, was macht das mit ihm? Ja, nee, weiß ich nicht, alles cool, so, ja, beim nächsten Mal muss ich besser sein oder so. Also das macht es halt so kalt, so Military-Industrial-Complex-mäßig so. Eisig irgendwie. Ja, nicht nur irgendwie, ziemlich sogar. Das fand ich interessant, aber natürlich auch sehr plakativ irgendwie. Ne? Also.
Ja.
Das aber Ende? Hast du das Ende irgendwie? Wie sortiert ihr das ein? Also, ja gut, jetzt sind wir eben Spoiler-Teil. Also er steht am Schluss vor dem Haus, wo er Achso, die werden immer belohnt, das haben wir noch gar nicht erzählt. Die werden immer belohnt mit irgendwelchen Sexträumen. Nachts liegen sie in ihren Betten und das Implantat spielt ihnen irgendwelche erotisierenden Fantasien ein oder Erinnerungen, ja. Mhm. Naja, nee, nicht nur Erinnerungen, auch Fantasien, weil ich meine, irgendwie seine Frau, die sich da bereitwillig Beine spreizend auf dem Bett räkelt, ist dann irgendwann fünfmal da. Also es kann ja dann doch keine Erinnerung gewesen sein.
Aber also das ist eine Frau, also das gibt uns ja die letzte Szene, dass das doch irgendwie Erinnerungsanteil hat.
Ist das so?
Würde ich so sagen, es war seine Frau. Ja,
genau, es war seine Frau und das war deren Haus, aber wir sehen eben am Ende, dass es nichts mehr gibt, wo er hin zurück kann, weil das Haus verfallen ist mittlerweile. Also
aber er wird dahin gebracht.
Aber du hast recht, vielleicht ist auch alles Fantasie, das kann natürlich sein.
Ja, ich weiß nicht, also die Tat,
aber
er wird dahin gebracht
wissen, wo das und Haus ist.
Ja, in seiner Sicht, wir sehen ja dann seine Subjektive, ist das Haus ja noch schön und seine Frau ist da. Das ist das, was er sieht. Er hat auch diese glasigen Augen, die ja immer bedeuten, dass die gerade was sehen, was ihnen das Implantat reinspielt. Was übrigens in Black Mirror hatten wir das eine Staffel vorher oder zwei. wo wir diese ja. diese Folge hatten, wo die immer ihre mit eigenen Erinnerungen zurückspulen mhm. und wieder angucken konnten, da hatten die dieselben komischen Augen. Also das hat Black Mirror hier sich bei sich selbst geklaut.
Noch öfter bei, na, das ist nicht geklaut, sondern das ist so ein durchgehendes Ding. Also das bei Black Mirror überschneidet sich das also ein bisschen.
Ja, das meine ich nur, also dass die Idee ist sozusagen mhm. weiter wieder verarbeitet.
Ja.
Insofern sehen wir, okay, das ist seine Wahrnehmung. So sieht er das Haus mit seiner Frau mhm. drin und schön und amerikanische Vorstadttraum mit Picket Fence und so, alles schön. Und sie ist hübsch und wartet hinterm Vorhang auf ihn. Aber es ist keine Traumeinblendung, sondern das Auto hat ihn ja wirklich dahin gebracht. Er steht in Wirklichkeit vor einem verfallenen Haus. Also mhm. was ist jetzt? Ist das mehrere Jahre später? Er ist aus dem Dienst entlassen und darf jetzt in der Traumwelt zu Ende leben. Und weiter.
Habe ich dieses, nicht so verstanden, ne.
Aber das ist irgendwie seltsam und dann laufen ihm aber die Tränen runter. So als ob er schon darunter irgendwie weiß, dass das doch nicht echt ist oder dass doch noch so eine Resterinnerung an das, was er mal erfahren hat, obwohl er sich hat wieder löschen lassen. Und es ist natürlich auch so eine Kritik drin, ne, wenn es gibt dieses Bewerbungsvideo, wo er, oder dieses Video, mhm. wo er ursprünglich mal zustimmt. Und da macht er so einen sehr deutlichen, er kommentiert es irgendwie so nach dem Motto, das ist, dieser ganze Vertrag ist so ein, das ist voll das krasse Essay, ey, so, wird schon stimmen. Und dann unterschreibt er halt, also er weiß nicht, worauf er sich einlässt. Arme schwarze Bevölkerung wird zum Militär eingezogen, so wie es jetzt in den USA halt auch ist, ne? Die kämpfende Masse ist halt im Wesentlichen Leute, die wirtschaftlich wenig Alternative hatten, als zum Militär zu gehen. Die sind die, die man dann verpflichtet und verheizt und so. Also diese Ebene macht der Film auch noch, zumindest in dieser einen Szene, mit auf, dass halt da auch die Notlage von Leuten ausgenutzt wird, die nicht wirklich freiwillig beim Militär sind, sondern irgendwie schon irgendwie sich dazu gezwungen sehen, weil sie anders sonst nicht klarkommen. Also schon vielschichtig, aber ein bisschen mit dem Holzhammer, muss ich sagen.
Ja.
Und ich gucke nicht so gerne Zombie springen hinterm Vorhang vor Filme.
Echt, das fand ich total harmlos.
Aber war es zum Teil auch. Also er geht schon so als Zombie-Horror los.
Ja, aber ja.
Und ich habe wieder Lust bekommen, Handmaid's Tale zu schauen, weil die weibliche Kollegin von ihm da, die ihn dann jagt, die ist auch eine wichtige Nebendarstellerin in Handmaid's Tale.
Da passt sie gut rein, so von der Optik.
Ja, ja.
Interessant Oder fand ich, 2016 ist diese Folge, wie sehr sie die Wichtigkeit von relativ kleinen, vergleichsweise harmlosen zivilen Drohnen in moderner Kriegsführung vorwegnimmt.
Stimmt, erstaunlich.
Also das sehen wir ja heute in der Ukraine quasi nicht nur jeden Tag, sondern jede Minute. Ja. Und hier 2016, deutlich vor diesem Konflikt, benutzt die Armee sehr selbstverständlich Drohnen, um so also Aufklärung zu machen. Und das ist auch cool reingewoben, so wie sie über dieses Haus fliegen und dann irgendwie so, sagt sie irgendwas so, Chimney Smoke, there's somebody home, so, weil er das Haus sieht völlig verlassen aus, aber halt oben die Drohne sieht, dass da Wärme von oben aufsteigt oder das andere mit den geputzten Solarmodulen und so, was du halt auch nur von oben sehen kannst, was so super kleiner Hinweis, den normalen Soldaten vom Boden auch niemals auffallen würde in einem anderen Konflikt vor dieser Zeit, ist hier dann so sofort aufgeklärt von oben, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Dass die das so
vorhersehen, obwohl das ja bis zum Beginn des Ukraine-Kriegs selbst Militärs nicht so vorher gesehen haben. Ne? Also das hatten sie einfach nicht auf dem Schirm. Schon erstaunlich.
Ja, das ist wirklich, das fand ich interessant. Weil man sieht diese Drohne ja auch und die wird ja wirklich so wie so eine kleine DJI-Drohne. Ich meine, jetzt, nachdem wir den Ukraine-Krieg jetzt mehrere Jahre angeschaut haben, ist uns das klar, dass das jetzt denn die neue Realität ist. Das wird auch nicht mehr weggehen. Das ist jetzt einfach, das ist jetzt einfach so, bis irgendwie die nächste Technik kommt. Hat sich ja jetzt auch schon weiterentwickelt. Am Anfang waren es diese relativ stabil fliegenden Videodrohnen, so wie so eine DJI Mini irgendwas. Und jetzt ist ja das nächste Level, jetzt sind sie ja bei diesen FPV-Drohnen, die halt mit, was weiß ich, 150 km/h durch die Gegend donnern. Das ist ja nochmal das schon wieder das Next Level. Also das evolutioniert sich ja schon weiter.
Ja, klar. wie das halt immer ist im Krieg.
Ja, ja, aber halt auch innerhalb von, weiß nicht, einem Jahr sieht man schon wieder die nächste Evolutionsstufe ist schon krass schnell.
Hm.
Gut, aber das bringt uns jetzt vom Thema weg. Fandet ihr das eine gute Folge?
Hm. Also ich fand es mittelgut. Ich fand es schon irgendwie packend und berührend. Aber ich fand die Aussage so, ja, wie ich ja schon gesagt habe, so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, sie behandeln da ein Thema, was gar keins ist. Weil Entmenschlichung, ja, da brauchst du Technik nicht für. Also, ja, das ist schon überzeugend, das so zu sehen und so. Das ist eine Technikspielerei, aber am Ende braucht man das nicht für, um Gegner zu entmenschlichen. Und von daher ist sie für mich so ein bisschen verpufft in ihrer Grundaussage. Aber sie ist schon ordentlich arrangiert und so. Also ist schon gut gefilmt und so und erzählt.
Ja, man sieht ja auch an den dänischen Dorfbewohnern, dass die Indoktrination, die in dieser Gesellschaft am Laufen ist, auch offensichtlich reicht. Weil die Dorfbewohner nennen die anderen, nennen die auch Roaches. Gut, wir wissen nicht, ob die vielleicht was anderes gesagt haben und das Implantat hat, das kann vielleicht auch das, was du hörst, überlagern. Wenn es das, was du siehst, überlagern kann, kann es bestimmt auch das, was du hörst, überlagern. Vielleicht haben die auch was anderes gesagt und die haben das nur so gehört. Aber die haben auf jeden Fall auch Angst vor denen und bei denen scheint es genauso zu funktionieren. Und die haben ja das Implantat nicht. Also.
Ja.
Von daher.
Ja, also insbesondere im Vergleich zur Folge von letzter Woche finde ich es irgendwie ein starker Abfall. Da San Junipero, das ist halt schon mal irgendwie ein anderes Level.
Das stimmt.
Zeigt halt viel mehr, also irgendwie. Und ja, ich fand's auch da wieder ein bisschen zu lang. Ich habe dann immer den Christoph im Ohr. Ja, Black Mirror hätte das auch in 42 Minuten erzählen können und ich gucke eine Stunde. Also, mein Gott, eine Stunde ist auch alles okay, aber
ja, stimmt.
Ach, komm halt schnell auf den Punkt.
Ja, die ganze Sache mit den Nachtträumen und so, das hätte ich jetzt, also das hätte man kürzer machen können, wie er dann da aufwacht und auf seinem Bett sitzt und das frisst alles Zeit.
Ja, also es hätte man einmal zeigen können, okay, verstanden, alles klar. Ihr kriegt irgendwie in die Träume was reingespielt. Ja, gut, okay, ole. Ah ja.
Gut.
Okay.
Wollt ihr mal was Realdystopisches hören?
Ja.
Gerd Wilders liegt laut Prognose vorne in den Niederlanden.
Habe ich eben auch gelesen.
Scheint wohl stärkste Kraft zu werden. So zum Thema Entmenschlichung von Personengruppen und so.
Ach,
das wird nicht schön.
Was ist mit dem Wahlvolk? Haben wir
noch
was
Fröhlicheres?
House of Gucci möchtest du noch besprechen?
House of Gucci, ja. Gehen wir mal in die Modewelt, da ist fröhlicher.
Da ist alles in Ordnung.
Da ist noch alles in Ordnung, ja.
Da war auch schon immer alles in Ordnung, da hat es noch nie.
Nee, genau. Kein Missbrauch und nichts.
Nein.
Obwohl das hier nicht thematisiert wird. House of Gucci ist alter, kalter Kaffee. Also war ja letztes Jahr, glaube ich, Oscar nominiert, hat, glaube ich, sogar Oscars gewonnen, weiß ich nicht. Ein Ridley Scott-Film, dessen Film ich ja immer toll finde eigentlich, wo ich hinterher also immer denke so, wow. Um gleich das Fazit vorwegzunehmen, ich glaube, es ist der schwächste, den ich von ihm gesehen habe.
Okay.
Es weiß nicht, vielleicht, weil es nicht mein Genre so ganz ist oder keine Ahnung. Ist in den Hauptrollen Lady Gaga und Adam Driver.
Oh,
und
okay.
Genau. Und in Nebenrollen auch noch verschiedene Al Pacino und wie heißt der Sänger von 30 Seconds to Mars?
Jared Leto.
Jared Leto, genau. Den man übrigens fast nicht erkennt, aber ich habe ihn erkannt. Also mit krasser Gummimaske und so. Und Glatze.
So, und so wie der Penguin neulich in.
Ja, so genau. Nee, so ein bisschen wie wie Tropic Thunder. Wie heißt der Scientology-Fuzzi? Ja, ey, mir kommen jetzt die ganzen Namen nicht. nicht Mel Gibson, sondern
John Travolta?
Nee, der andere.
Will Smith? Der
Jesus. Nee.
Was, wen meinst du denn?
Fuck, aus Mission Impossible. Wie heißt denn der?
Oh Gott.
Das darf nicht sein.
Vor mir, das ist wirklich krass. Tom Cruise, Himmel,
ja,
Gott.
Tom Cruise, genau. Ja, genau. Tom Cruise in Tropic Thunder, so ähnlich sah
Gott, Jared Leto, ja. Ich muss mal wieder Tropic Thunder gucken.
Dick mit Glatt, mit Halbglatz und so. Nee, aber also der Film, das ist so ein bisschen Mafia-Geschichte und so ein bisschen Wirtschaftskriminalität oder Wirtschaftsunternehmen. Wer ist in dem Unternehmen an der Macht? Wer schafft es, die anderen auszuboten? Das ist ja so eine Familiengeschichte, gell? Also diese Modehaus Gucci, was im Endeffekt aufgeteilt ist zwischen zwei Brüdern, gespielt von Jeremy Irons und Al Pacino. Und dann der Sohn von der Jeremy Irons Figur, gespielt von Adam Driver, und seiner Frau Lady Gaga. Und die eben versuchen, sich gegenseitig irgendwie die Macht in dem Modehaus streitig zu machen. Das dann zum Teil zwischendrin finanziell ziemlich am Stock geht und dann aber wieder auf die Beine kommt und so. Das ist alles, ja, gut und schön. Es geht auf und es geht ab. Mal hat der die Macht, mal hat der. Aber eigentlich ist es so ein bisschen wurscht. Also ich fand's so, es ist gut ausgestattet, es sieht super nach 70ern und dann nach 80ern aus, obwohl da auch Fehler zum Teil drin waren. Meine Frau hat da hin und wieder bemängelt, hat dann gesagt so, zu der Zeit konnte man noch gar nicht so hohe Absätze machen, da hatte man das Material noch gar nicht dafür. So, okay, das wäre jetzt keinem aufgefallen, aber egal. Aber so, ja, so sehr viel Stil und sah sehr, sehr gut aus alles, aber die Story, ja, war eine recht lahme Gangstergeschichte, oder nicht mal Gangster, sondern so organisiertes Verbrechen in, ja, nicht von ungefähr war da Al Pacino dabei, gell? Also spielte halt in Italien in den 70ern und 80ern und ja, da war die Mafia halt irgendwie in alles mit verwoben, so war das halt. Aber so richtig vom Hocker gehauen hat mich das nicht. Also es war einfach auch nicht sehr spannend und so. Also Schauspieler waren gut, sah gut aus, war gut ausgestattet. Aber insgesamt ein bisschen blutleer, fand ich. Ja.
Mich ziehen ja diese Dinger, die so in der Modebranche spielen, so überhaupt nicht. Also schon, keine Ahnung. Kriegt mich nicht so richtig was hin,
also,
zu denen.
Da fand ich zum Beispiel das mit, ich glaube, es war eine Serie, oder? Mit
mit Obi-Wan Kenobi.
Mit Obi-Wan Kenobi, genau. Fand ich viel besser. Es hat viel mehr gezogen, hat viel mehr berührt. Und das hier, Also, ja, leider keine Empfehlung. Tut mir leid. Obwohl, wenn ihr es sehen wollt, dann müsst ihr Gas geben, weil es ist, glaube ich, nur noch eine Woche bei Prime.
Naja, dann wird es aber eine Woche später bei irgendeinem anderen auftauchen.
Netflix, genau.
Vermutlich, ja.
Vermutlich, ja.
Nee, wobei das oft auch nicht so ist. Also ich habe in letzter Zeit häufiger mal Sachen gesucht und dann findest du sie nirgends. Das ist schon, manchmal sind die Sachen dann auch einfach weg.
Ja, aber diese großen Dinge, das war ja dieses Jahr für den Oscar nominiert. Also es wird schon irgendwo auftauchen. Aber also ich fand es überhyped eigentlich. Also ja, Lady Gaga ist super, super überzeugend als italienische rachsüchtige Ehefrau, aber ja, das trägt es halt auch nicht so richtig. Also
Tja.
Keine Empfehlung. Leider nicht. Lieber irgendeinen anderen Ridley Scott-Film, weil ich finde die wirklich in der Regel gut. Also ist jetzt Napoleon ist doch auch Ridley Scott, oder? Ich glaube.
Ja. Und zuletzt hatten wir Last Duel.
Ja, genau, fand ich auch grandios.
Oh ja, der war wirklich gut.
Und also schon so viele Filme mit ihm fand ich grandios. Ja gut, aber meistens dann doch eben diese, obwohl Last Duel ist ja kein Schlachtenepos. Nee, ist ja eigentlich auch ein Drama.
Ja.
Ja, aber diese etwas mittelalterlichen finde ich, glaube ich, bei ihm. Obwohl, nee, Black Hawk Down fand ich auch super. Aber das ist jetzt wie ein Kriegsfilm. Ja, ich weiß nicht. War einfach nicht mein Film. Gut.
Ja.
Nächstes Thema.
Nächstes Thema. Es wird Zeit für Zungenbrecher im Sneakpot.
Oh Gott.
Der Christoph war auf dem Konzert.
Ja, Priest. Priest und noch zwei andere Bands haben gespielt.
Was für andere? Das interessiert mich ja wirklich sehr. Ist ja genau die Musik.
Eine von denen.
Wie heißen die?
T's und H's im Wort.
Also, du warst bei den Death Stars und wer?
Death Stars, ja, oh Gott.
Wer war jetzt Vor- und Hauptband und
als ich reinkam, spielte gerade eine, also es war bei uns in Aschaffenburg im Kolossal, also ein ganz, ganz kleiner Club.
Was? Ich habe jetzt erst gelernt, dass es Kolossal, also der Saal Kolo heißt.
Nee, ich Koloss hätte, heißt er.
Kolossal. Ja. Ja, ich hätte das, glaube ich, die letzten 25 Jahre Kolossal.
Kolossal. Nee, Kolossal, der Koloss.
Ich gefunden.
Also. Und früher hatten die auch noch ein, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, mittlerweile dürfen sie es nicht mehr, war ihr Logo so, dass das Kolossal so geschrieben war wie Coca-Cola. Also in der Coca-Cola-Schrift. Sah sehr cool aus immer. Ich glaube, das haben sie dann irgendwann verboten bekommen oder so. Ich weiß
nicht. Das ist sehr überraschend.
Ja, komisch, gell? Ja, ganz kleiner Club in Aschaffenburg, wo wir bald auch zum Heavy Saurus-Konzert gehen werden. Und als ich reinkam, spielte schon, ich kam irgendwie 2 Minuten zu spät, spielte schon eine schwedische Metalband, die sich Liv Sin nannte, also Liv nach der Sängerin, die Liv irgendwas heißt, und dann eben noch die Sünde. Und
war die auch eine Sünde?
Die war nicht ganz schlecht, die war aber auch nicht richtig gut. Hat ganz ordentlich gegrault und hat aber ja, so ganz auf den Ton richtig gesungen hat sie nicht. Und sie war auch nicht mehr so ganz jung. Es war ein bisschen lustig. Also die ist immer noch jünger als wir. Ich glaube 42 oder 43. Aber
so alt.
So alt. Aber ich fand, auf der Bühne hat man halt zum Teil schon gesehen, dass ihr manches schwer fällt. Also wenn sie sich so auf den Boden geworfen hat, so auf den Boden gekniet hat, dann ist sie halt nicht wieder hochgesprungen, sondern ist halt so ein bisschen schwerfällig aufgestanden.
So wie wir auch, genau. Wenn wir ehrlich sind, genau so würden wir auch aufstehen. Ich habe das immer, wenn ich abends die Kinder ins Bett bringe und die Kleine unten in, also wenn die irgendwie woanders eingeschlafen sind und ich muss die dann unten ins Bett auf den Boden legen und einen halben Meter da, dass sie in der Mitte von der Matratze liegt und dann wieder aufstehen. Oh. Oder wenn die Große unten eingeschlafen hat, die dann auf den Arm nehmen und dann kannst du dich halt nicht irgendwie mit allen Händen abstützen, sondern musst aus den eigenen Beinmuskeln, verkümmerten Beinmuskeln, möchte ich sagen, dich dann da hochdrücken. Ach ja, das ist immer... Nee, ist alt werden, das taugt nichts, sag ich dir.
Ja, genau. Und ja,
da. Ob du bist jetzt auch zahlenmäßig mein Alter.
Ja, lass dich nicht abstreiten.
Ja, ich bin jetzt der junge Hüpfer hier im Podcast.
Dass du überhaupt so viel reden darfst, was?
Ich bin ja auch, Mitte 40, ihr seid ja schon Ende 40.
So eine ähnliche Rechnung wollte mein Bruder auch aufmachen, als er mir gratuliert hat und hat dann irgendwas gesagt, hier, du bist jetzt näher an der 50 als an der 40. Und dann habe ich ihn erstmal mathematisch belehren, darüber müssen, dass das nicht neu ist, dieser Effekt. Und dann, ja, okay. Gut, ich rechne ihm das so an, dass er mich vielleicht irgendwie aufmuntern wollte, dass das erst jetzt so ist oder so, aber hat nicht funktioniert.
Ja.
Also schwedische Punkband und was kam dann?
Nee, es war nicht Punk, es war schon eher Es war auch nicht Death. Ich kann es nicht genau sagen, was es war.
Wieso macht mein Gehirn eigentlich immer aus Schwedisch irgendwie und Metal. Band sofort Punk?
Aus das ist komisch, ja, weil Schwedisch ist eher Death, aber das ist Typische. Aber auf jeden Fall, was ganz cool war, war, dass, weil es halt so ein kleiner Club ist, auch die Sänger und hier die Sängerin auch schnell mal von der Bühne runter sind. Und sie lief dann auch eben mal durchs Publikum und hielt jedem mal das Mikrofon hin, hat dann irgendwas vorgesungen, so ein bisschen wie Freddie Mercury damals, vorgesungen und es dann irgendjemand hingehalten und der musste es dann nachsingen. So kam ich dann auch in den Genuss, singen zu müssen.
Oh!
Ja, und bei der zweiten Band, Priest, was so ein Elektro-Metal-Band ist, auch eine schwedische, ziemlich, ein bisschen gruselig, also das meiner Tochter kann ich Videos von ihnen nicht vorspielen, weil sie es zu gruselig findet. Weil der Sänger hatte auch so eine Gummimaske mit Stacheln auf dem Kopf und einem roten LED-Licht vor einem Auge. Also er sah aus wie Locutus von Borg. Ziemlich geil. Und ist dann auch durchs Publikum gegangen, hat Leute gesegnet, indem er ihnen die Hand auf den Kopf gelegt hat und so. Es war
das ist ja was für
theatralisch.
Dich.
Ja, ich fand es sehr lustig. Aber es war schon arg Elektro-Gothic-Metal. Ja, ein bisschen komisch, wenn dann der Drummer nur eine Drum hat, gell? Also er hat einen Synthesizer und sowas, klar, und aber nebenher hat er auch noch eine Drum, also nur eine, gell? Und so ein Elektro-Ding, also so ein Teller.
Nur, weiß ich nicht, nur die Snare oder was?
Genau, nur so ein Teller, auf den er draufhaut. Aber den kann er halt umprogrammieren, gell? Da kommt halt unterschiedliches raus. Also es war, ja, so sehr reduziert. Es waren nur drei Leute, die das gemacht haben, aber ja, ganz nett, das mal zu sehen. Und dann kam halt, Moment, ich muss kurz husten.
So eine Mute-Taste ist schon geil, oder?
Ah. Ja, ohne Mute würde das heute gar nicht gehen.
Und weg ist er wieder. Atmet heftig ein und dann, ja.
ja, und dann kamen die Death Stars, die ich 2009 und 2015 bereits gesehen habe. Und 2009 fand ich sie extrem toll. Und 2015 fand ich sie so, ja, ganz okay. Aber da hatten sie auch ein Album, mit dem ich nicht so richtig warm geworden bin. Perfect Cult. Und ja, und hatten damals auch den Gitarristen oder einen der Gitarristen ersetzt oder ausgetauscht. Oder der Gitarrist war ausgestiegen und war ein neuer. Vielleicht war ich damals, ich weiß nicht, ob es daran, ich glaube nicht, dass es daran lag. Aber sie kam jetzt auf die Bühne. Sie haben ein tolles Album. Das neue Album ist wirklich toll. Und ich stand ja ganz vorne, also in der zweiten Reihe im Endeffekt. Und direkt vor mir stand eine Gitarristin. Und ich dachte, seit wann spielt denn da eine Frau mit? War mir gar nicht bewusst. Und die Gitarristin hatte halt so eine ganz charakteristische weiße Gitarre, auf der Cat War oder War Cat, also Hurenkatze drauf stand oder Katzenhure, ich weiß nicht mehr wie rum. Und der Gitarrist, der damals bei meinem ersten Konzert eben, der damals vielleicht nicht mehr dabei war, der hieß auch Cat und hat auch eine weiße Gitarre. So eine. Dachte ich, warum hat die Gitarre von Cat Casino, also von dem damaligen Gitarristen? Komisch. Und also es hat ein bisschen gedauert bei mir, bis ich halt dann irgendwann festgestellt habe, ja, das ist dieselbe Person. Das ist halt jetzt eine Frau.
Ah, also es war, okay.
Ja, es war etwas überraschend für mich. Und also als ich es dann wusste, als ich es dann gesehen habe, ich dachte, ja, okay, gut, sie hatte halt auch so eine Lederjacke an. Also man hat erst nicht gesehen, dass sie zum Beispiel keine weibliche Brust hat. Gell? Also als sie dann die Lederjacke ausgezogen hat und so ein Mini-Kleid, so ein schwarzes an, hat man gesehen, okay, hat keine Brust und so, konnte man dann. Ja, aber irgendwann schon. Aber sie sah halt aus, also ich fand sie aus wie eine Frau. Und ja, und hat halt wirklich ordentlich krass Show gemacht, was auch unüblich war oder nicht so, wie ich es in Erinnerung hatte, weil ich hatte es so in Erinnerung, dass Cat Casino halt so ein Emo-Junge war mit so Dings in so, so Haare im Gesicht und so, ja, und so sehr introvertiert und also hat halt die Gitarre gespielt, vielmehr aber auch nicht. Also so war meine Erinnerung daran. Ist natürlich jetzt auch schon wieder Jahre her, 15 Jahre her. Und jetzt halt krass aus sich rausgehend. Also war wirklich geil, richtig geile Show gemacht.
Cool.
War richtig wirklich ein anderer Mensch, ja. Also war wirklich krass. Und der Sänger Whiplash hat dann später auch so ein bisschen so eine Ansprache gehalten, so dass sie eben sich ganz, dass sie sich stark machen für egal für Homo, Trans, Non-Bine, was weiß ich, ja. Hat sich natürlich aus dem Publikum einer nicht entblöden können zu rufen und Heteros. Ja, das so,
oh Mann.
Peinlich. Aber ich fand es so geil, wie Whiplash darauf reagiert hat, wie auch auf einiges andere. Hat dann so in die Richtung geguckt, hat dann auf den gezeigt und hat gesagt, you, shut the fuck up. Also gut. ich meine, der ist auch, also, er ist halt schon sehr, sehr präsent, überpräsent und das macht er schon auch gerne, wenn Leute ihr auch irgendwelche Lieder wünschen, laut reinrufen, da verbietet er ihnen auch gerne mal den Mund auf sehr radikale Weise und er ist schon auch sehr obszön und so, aber ja, es ist immer eine sehr gute Show und also war großer Spaß und musikalisch war es absolut grandios, hat richtig Spaß gemacht und auch hier habe ich ins Mikrofon brüllen dürfen und neben mir hat einer sogar ziemlich gut ins Mikrofon auch gesungen, sodass Whiplasher ihn immer wieder das Mikrofon hingehalten hat und der dann irgendwann sogar das Mikrofon vom Ständer abgemacht hat, wo Whiplasher ein bisschen dumm geguckt hat und einfach mal so ein paar Takte weitergesungen hat, aber richtig gut, weil wo dann Whiplasher erst so dumm geguckt hat und dann halt gesehen hat, okay, das geht nicht schief. Also so ein bisschen wie, hatten wir da letzte Woche drüber gesprochen, dieser Coldplay Dings. Oder,
ja, das hatte ihr, ja, da hat es, genau, da hatten wir auch darüber geredet.
Hatten wir off-air, genau. Und so war das auch, gell? Also das, wo man sagt, okay, geht nicht schief, der kann singen und haben sich dann gefistbumpt und ja, war richtig cool. Und es war halt so ein Typ, der so, hätte man nie gedacht, gell? War so ein langhaariger, ja, so ein Normalo halt, ja? Also war echt cool und der hat aber ordentlich einen rausgehauen, also war richtig gut. Ja. Also, ja, insgesamt war grandios. Grandioses Konzert. Ich habe ja einen Crush auf den Bassisten Disco.
Was haben die denn für Namen?
Ja, die haben alle, also Künstlernamen. Skinny Disco heißt er. Und
guter Künstlername, würde ich sagen.
Das ist ein Vogel.
Cat Casino, ja. Und, ja die haben, aber also, ich fand die also ich fand die alle richtig grandios. Also es war wirklich toll. Und ich habe dann später mal geinstagrammt nach Cat Casino. Also es stellt sich als Genderfluid da im oder Non-Binary, ja, jetzt dünnes Eis. Ich glaube Genderfluid auf seinem Instagram-Account und auch da eben so sehr, also sehr angenehm, entspannt, so ja, halt mal das und ja, völlig wurscht. Also brauchen wir nicht groß Gerede drüber machen, aber ich stelle mich halt mal als das mal. Also ich stelle halt Bilder von mir ins Netz, die, wo ich mich feiere, wie toll feminin die sind und dann aber auch wieder Interviews, wo er mit völlig, ja, mit als Mann mit männlicher Stimme und so, also ja, wo niemand irgendwas, keine Ahnung, denken würde. Ist irgendwas anderes als ein Mann. Und dann ist er auch wieder eine Frau, gell? Also, ja. Und so ohne irgendwelche Aufhebens darum zu machen. Also fand ich ganz toll. Und eben so auch zu sehen, was, ich weiß nicht, ob jetzt das auch überinterpretiert, aber einfach, wenn ich das vergleiche, wie der eben früher war und wie sie jetzt war, es war halt krass, also vom Wesen her, gell? Also da hat sie irgendwas getan.
Ja.
Toll. Hat sich gefunden.
Vielleicht. Ja, genau.
könnte man sagen.
Oder ist auf einem guten Weg dahin, ja. Also, keine Ahnung. Also es,
ja, richtig cool.
Ja, war richtig, richtig geil. Ja, super Konzert. Also jederzeit wieder. Es ist einfach toll. Ich habe während des Konzerts gesagt, so, ach, so schade, dass meine Kinder noch so jung sind, weil wenn die halt in dem Alter sind, wo ich sie zu denen mit aufs Konzert nehmen kann, da werden die halt zu alt sein. Also die werden die Musiker zu alt sein. So, eigentlich würde ich so meinen 16-jährigen Sohn jetzt gerne mit auf ein Konzert von Death Stars nehmen, aber er ist halt zu jung.
Wird knapp nix.
Hast halt wird knapp noch nix. Keinen 16-jährigen Sohn. Das ist
ja, genau. Das ist leider
ja. So. Ja. Ich habe heute gelesen, dass die Generation unserer Kinder heißt ja Generation Alpha. Und,
ist das so?
Ja, ja, so heißt sie.
Okay.
Und wir sind ja entweder Generation X oder es gibt dann noch die Zwischengeneration, die Xennials, das sind die zwischen X und den Millennials. Und da kann man jetzt diskutieren, ob wir das eine oder das andere sind. Wir sind späte Xer und die könnten schon Xennials sein. Xennials sind so späte 70er bis frühe 80er und
ja, das ist auch eindeutig, oder?
Ja, aber Gen X ist auch im Grunde 65 bis 80 oder sowas, oder 82, also das sind wir auch. Gibt's halt so, ist ja eh immer nicht fest definiert, das sind ja immer so wilde
Zuschreibungen. Kommt ja auch dann aufs Wesen an und so, gell? Also kommt ja
genau. In dem Artikel über Generation Alpha stand dann nur drin, Generation Alpha sind oft die Kinder der Millennials. Und dann dachte ich mir so, wait a minute.
Okay.
Was heißt das denn jetzt?
Dann sind wir wohl Millennials.
Oder wir sind einfach spät Eltern geworden. Das gibt es ja, auch. Auch ja. Weil die Millennials sind ja die Kinder der Generation X. Und dann denke ich mir so, nein, sind sie nicht. Aber red du weiter dummes Zeug, liebe Wikipedia.
Aber wäre natürlich möglich. Und dann kommt immer wieder die Überlegung, mit wem hätten wir denn dann Kinder?
Ja, und wollten wir
Gott.
Das dann?
Oh Gott, ja.
Genau. So bringt einen das Leben dann doch auf neue Pfade und neue Wege.
Ja, das stimmt.
Apropos neue Wege.
Jetzt macht er hier die Überleitungskönig.
Was schauen wir denn nächste Woche?
Oh Gott, bin ich schon?
Ja, du bist dran.
Ich habe gerade übrigens hier vorhin ja ein Be Real gemacht mit Krautinger und Whisky.
Ja.
Und da schreibt der Jan dazu, besser wird's nicht. Lissy schreibt, tolle Nägel, weil ich nämlich pinken.
Aber du hast sie immer noch drauf.
Ah, hast du immer noch drauf?
Ja, klar.
Sehr gut.
Und ja, gut, mir ist heute auch wieder aufgefallen, dass ich früher, als ich noch Bodenkunde studiert habe, hatte ich ja immer klaren Nagellack drauf, weil das die Hände so angegriffen hat. Oder die Fingernägel so angegriffen hat, dieses dauernde mit Erde zu tun haben. Und das, also es hat schon was. Also ich glaube, ich bleibe da bei Nagellack. Mir gefällt das. Und unsere Freunde von den Kulturpessimisten schreiben, gefällt das.
Ah, ich sehe schon, ich habe wieder viel auf Be Real verpasst, während ich hier einfach saß und gepodcastet habe.
Ja. Was wir heute schauen, ich habe überlegt, ob ich einen Weihnachtsfilm vorschlage. Dann, und zwar hätte der geheißen Best Christmas Ever oder so ähnlich. Ja, genau, Best Christmas Ever.
Aber der wird's jetzt nicht, oder wie?
Nee, der hat 4,4 bei IMDb und da habe ich gedacht, boah, das ist hart.
Und dann der Bob das vorschlagen, der ist ja zuständig bei uns für die schlechten Weihnachtsfilme.
Lindsay Lohan letztes Jahr.
Wie hieß der? Best Christmas?
Best Christmas Ever.
Der sieht genauso aus wie das, was der Bob letztes Jahr. Und ist 1 Stunde 20, also hey.
Hey, hey.
Hey, da hast du mich sofort.
Hey. Jetzt habe ich dich mit was anderem. Nämlich mit einem Animationsfilm.
What?
Obwohl, es geht ja bei dir auch manchmal. Also, mal gucken.
Ja.
Und zwar auf Netflix, 1 Stunde 42, Nimona.
Wie heißt das?
Nimona, mit N-I-M-O-N-A. Ah,
jetzt startet er hier sofort. Nein, halt zurück.
Nimona. Oh ja, ich habe denselben Fehler gemacht. Man darf da nicht draufklicken, man muss erstmal warten, bis das
74% Übereinstimmung.
Ach siehst du, bei mir wird es mal wieder nicht angezeigt.
Ein Ritter, der eines Verbrechens bezichtigt wird, will seine Unschuld mithilfe einer gestaltwandelnden Teenagerin beweisen.
Es scheint irgendwie so ein bisschen cyberpunkig zu sein mit Chloe Grace Moritz in der Hauptrolle. Mal gucken.
Und Odo offensichtlich, Gestaltwandlung. Muss ich sofort an Odo denken.
Ab 6.
Ja, das. Herzergreifend. Dieser Film ist herzergreifend. Diesmal nur ein Adjektiv. Was ist da los? Netflix. Werdet ihr müde? Habt ihr Adjektivmangel? Writer's Strike vielleicht könnte der schuld sein. Da haben sie keine Adjektive mehr. Na schön.
Wenn ich nach Nimona suche, schlägt mir auch Chef's Table Pizza vor.
Was?
Okay. Why?
Ich weiß nicht. Ach, ich habe, der hat Autokorrektur gemacht und ich habe nur ein paar Buchstaben eingegeben und hat Noma draus gemacht. Und Noma hat natürlich schon was mit Essen zu tun.
Ein wenig. Hey, was ist denn Noma? Das sagt mir nichts.
Ins Restaurant in Kopenhagen, oder?
Besten Restaurants der Welt in Kopenhagen.
Ah, okay. Alright. Gut.
Dann haben wir unseren Plan für nächste Woche. Welche Black Mirror-Folge kommt dran?
Gute Frage.
Ja, ich glaube, die dritte Staffel hat noch eine weitere Folge.
Ja, meine ich auch. Ja.
Die ist ein bisschen länger. Lasst mich gerade schauen.
Von allen gehasst. Hated in the Nation.
Ja.
Okay.
S3 E6 für die Leute, die das Black Mirror-Spiel mitspielen wollen. Ist auch wieder besser bewertet, hat in der IMDb die gleiche Bewertung wie San Junipero. Können wir uns also vielleicht auf wieder einen Aufwärtstrend freuen. Also San Junipero und Hated in the Nation haben 8,5 und Man Against Fire hat in der IMDb 7,5 gehabt.
Ich habe heute noch mal 89 Minuten.
Autschen. Ein ganzer Film.
Ja, Black Mirror hätte es in 42 erzählen können.
Black Mirror, erste Staffel, hätte das in 42 Minuten erzählt. Jetzt wird der Herr Bucker hier ausschweifend.
Ich habe übrigens die neue Squid Game Serie begonnen.
Oh Gott.
Und zwar das ist ja jetzt ein Realspiel, gell? Also es ist so ein Squid Game trifft Big Brother so im Endeffekt.
Okay. Bringen sie sich jetzt wirklich um, so richtig?
So richtig? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das Problem. Also bisher, ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass ich da wahnsinnig viel von sehen werde, weil das, glaube ich, ziemlicher Quatsch ist.
Schaust du nicht immer alles zu Ende?
Ja, eigentlich schon.
Warten wir es ab und dann werden wir sehen, ob es zu Ende schaut oder nicht.
Mhm, genau. Okay, also.
Gut.
Mehr also kommt Film von mir nicht.
Film ist festgelegt, Nimona hieß das so, ich hab's schon wieder gedrängt. Und Folge 6 der dritten Staffel Hated in the Nation von Black Mirror, das hört ihr hier in der kommenden Woche. Bis dahin freuen wir uns natürlich über Kommentare auf sneakpop.de, das hier war die 805, Entschuldigung. Kommentieren Sie fleißig, schalten Sie wieder ein, wir danken fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.